Kommen wir zum nächsten Talk. Ihr kennt das doch sicher, die Werbung von der Sparkasse, die immer so an der Sparkasse klebt mit ihrer Girokarte, ist super sicher und sollte mal was sein. Hier ist die Telefonnummer, da könnt ihr das Zeug sperren und alles ist gut. Ja, ob das wirklich so ist, das wird uns unser nächster Speaker sagen, Tim Philipp Schäfer. Er selber ist Autor von mehreren Büchern über Cybersecurity, Sicherheitsforscher, hat in den frühen Jahren seines Schaffens bei der Internetwache mitgemacht. Und ich wünsche mir einen großen Applaus für Tim Philipp Schäfer. Oh no, Kuno!
Prima, herzlich willkommen. Genau, ich bin Tim und ich hatte das Glück oder Unglück in diesem Jahr meine Girokarte bzw. mein Portemonnaie zu verlieren bzw. wurde es mir geklaut. Und das war der Anfang davon, dass ich mir mal etwas mehr angeschaut habe, wie funktioniert das mit der Sperrung von Girokarten in Deutschland. Im Talk werden wir gleich erstmal so ein paar Grundlagen uns angucken, wie viele Taschendiebstähle gibt es, was gibt es an Zahlungsarten und anschließend werden wir nach und nach uns die entsprechenden Sperrmechanismen anschauen, um dann zu verstehen, wie sicher oder unsicher diese letztendlich sind. Grundsätzlich, wenn man sich Statistiken zum Thema Taschendiebstahl in Deutschland anguckt, ist ganz klar zu sehen, dass beispielsweise im Kontext der Corona-Pandemie dort rückläufige Zahlen zu erkennen waren. Ansonsten gab es einige Jahre, wo über 150.000 Taschendiebstähle stattgefunden haben, also quasi eine ganze Menge. Die sind hier entnommen aus der sogenannten polizeilichen Kriminalstatistik, aus der man eben erkennen kann, wie viele Taschendiebstähle es gab. Wenn man dann an so ein modernes Portemonnaie denkt, dann haben wir da sicherlich alle einiges an Bargeld drin. Das ist schon ärgerlich genug. Mittlerweile ist es natürlich aber auch so, dass man in der Regel dort eine Girokarte, eine Debitcard, entsprechende Kreditkarten drin hat, die in der Lage sind, drahtlos oder auch per PIN oder Lastschrift zu bezahlen. Wenn man sich allgemein mal anschaut, wie der sogenannte Zahlungsmix aussieht im stationären Einzelhandel in Deutschland, dann werden mittlerweile ungefähr 60% der Zahlungen über entsprechende Kartenzahlungen absolviert. Es gibt fast 38% noch, die über Barzahlungen erfolgen. Und dann gibt es noch so ein paar kleinere Ausnahmen, Finanzkauf, Kauf auf Rechnung oder speziellere sonstige Karten, die dort beispielsweise eingesetzt werden. Das bezieht sich jetzt hier auf das Jahr 2022. Die Zahlen für das Jahr 2023 gibt es ab Anfang des kommenden Jahres, weil ja noch wenige Stunden in diesem Jahr quasi vorhanden sind. Wenn man sich dann allgemein mal anschaut, diesen Bereich der unbaren Zahlungsmittel, dann gibt es da verschiedene Zahlungsarten, die hier ganz treffend einmal dargestellt worden sind. Grundsätzlich sieht man da beispielsweise den Niedergang der ganz klassischen EC-Karten hier sehr stark am Anfang. Umgangssprachlich nennt man das Ganze zwar häufig immer noch EC-Karte, rein fachlich betrachtet ist das allerdings eigentlich nicht mehr die richtige Bezeichnung. Primär ist es heutzutage so, dass Maestro bzw. Girokarten eingesetzt werden, die hier eben mit der blauen Linie dargestellt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Zahlungsarten. Beispielsweise kann man erkennen, dass Kreditkarten durchaus einen Zulauf haben. Das liegt ganz einfach daran, weil die im Bereich Mobile Payment sehr stark genutzt werden und auch entsprechende Anbieter dazu übergehen, solche Karten auszustellen. Kommen wir gleich nochmal etwas stärker zu. Darüber hinaus gibt es das sogenannte elektronische Lastschriftverfahren, mittlerweile eher unterbekannt unter dem Namen SEPA-Lastschriftverfahren, mit dem man entsprechend in der Lage ist, Transaktionen durchzuführen. Häufig hat man das in Erinnerung als Zahlung mit Unterschrift. Grundsätzlich ist es laut Standard der elektronischen Lastschrift mittlerweile allerdings auch möglich, dort drahtlos zu bezahlen. Das heißt kontaktlos, ähnlich wie man das beispielsweise mit einer normalen Girokarte auch gewöhnt ist. Für die Endkonsumentin oder den Endkonsumenten ist da gar nicht mehr unbedingt erkennbar, mit welcher Zahlungsart zahlt man denn. In der Regel steht das auf dem entsprechenden Kassenbon, wenn man sich den denn anschaut. Ansonsten ist relativ unbekannt, womit hat man denn jetzt wie gezahlt. Ansonsten sieht man hier noch weitere Effekte. Auch hier gibt es natürlich den Corona-Effekt, wo Zahlungen beispielsweise kontaktloser Art zugenommen haben bei den Girokarten. Es gibt den sogenannten Regulierungsknick, dadurch, dass eben durch SEPA eine Vereinheitlichung im Zahlungsraum in der EU vorgenommen worden ist und jede Menge weiterer Dinge. Hier sehen wir auch schon den Begriff Kuno, auf den wir später noch etwas zu sprechen kommen werden. Wenn man sich dann die Zahlungsarten hier mal grundsätzlich etwas anschaut, sehen wir ganz oben jetzt hier die elektronische Lastschrift, die gut 6,1% ausmacht, die Girocard mit 41,9%, also eigentlich der größte Teil. Da gab es entsprechende Umbenennungen, demnächst ist da wieder etwas geplant, also grundsätzlich ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass einige Banken jetzt nur noch Karten bis 2027 ausstellen, weil da eben auch geplant ist, eine Systemumstellung quasi vorzunehmen. Und unten gibt es dann noch so ein paar vernachlässigbare Posten. Was ganz spannend hier ist, hier steht jetzt, seit 1984 gibt es die entsprechende elektronische Lastschrift. Grundsätzlich gibt es auch noch was anderes seit 1984 und das schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz etwas an.
Etwa 400 junge Tüftler und Computerfans sind zum ersten internationalen Hackertreffen nach Hamburg gekommen. Die Hacker, die unbefugt in fremde Datensysteme eindringen und mangelnde Datensicherung nachweisen, tauschten in Hamburg Tricks und Tipps aus.
Die Hacker proben den Datenschutz, nur ihren eigenen selbstverständlich. Versteckte Kameras oder Diktiergeräte, mit denen Spione den Weg in fremde Datensysteme aufzeichnen könnten, sind hier unerwünscht. Pressebeobachter müssen für den Blick in die Computer-Chaos-Welt 50 Mark Eintritt zahlen. Untereinander haben die meist jugendlichen Computerfans 2 Tage lang ihre Erfahrungen mit Geräten und Programmen ausgetauscht. Im Hackcenter herrschte Hochbetrieb. In zahlreichen Arbeitsgruppen ging es um Themen wie die Einführung ins Telefonsystem, Grundwissen über Computer, Bastelanleitungen für elektronische Briefkästen, Datenschutz und Datenknacken. Durch Datenknacken Datenschutz zu verbessern, darin sehen sie auch ihre Aufgabe. Stunden, Tage und Nächte langes Hacken ist für diese Computerexperten kein Unfug, keine Spielerei. Durch Erfahrungs- und Datenaustausch soll jeder Benutzer die Möglichkeiten und Mängel des Computers selbst beurteilen können.
Soweit der Beitrag. Der Applaus gebührt zum einen den akkuraten Darstellungen damals und auch den Leuten, die das in diesem Jahr wieder möglich gemacht haben, nach 39 Jahren wieder in Hamburg. Freue ich mich riesig. Also vielleicht nochmal einen großen Applaus für die Angels, für die Leute, die das hier möglich machen. Dann haben wir gerade eben gesehen, der letzte Teil des Beitrags war es, Möglichkeiten und Mängel des Computers selbst beurteilen können. Und genau das wollen wir uns mal anschauen, indem wir uns jetzt die Sperrsysteme von Bankkarten anschauen. Dort insbesondere eben der Fokus auf Girokarten, weil beispielsweise bei Kreditkarten andere Sperrmechanismen wirken. Grundsätzlich wurden dort eben einige Findings von dir gemacht, die wir jetzt entsprechend uns etwas anschauen wollen. Wenn man sich in Deutschland damit beschäftigt, wie man seine Girocard sperren kann, dann stößt man relativ unweigerlich auf die 116116, weil eben sehr viele Banken dort eine Kooperation vorgenommen haben. Das ist ein in Berlin ansässiger Verein, der 2002 gegründet wurde und grundsätzlich 1,5 Millionen Sperrungen oder Sperrvermittlungen im Jahr durchführt. Über 1200 Banken sind dort angeschlossen, wobei man sagen muss, wenn man sich da mal auf der Seite tummelt, dann ist zum Beispiel unter dem Buchstaben S sehr viel an Sparkassen zu finden, also quasi jede einzelne Sparkasse wird da angeführt. Und darüber hinaus weitere Organisationen. Es ist beispielsweise möglich, über diese entsprechende Hotline seinen Personalausweis oder Mitarbeiterausweise von gewissen Firmen sperren zu können, was es ja eben dann ermöglicht, Betrug oder Missbrauch dieser verlorenen oder geklauten Karten einzudämmen. Die technische Realisierung findet dabei von einem Unternehmen aus Frankfurt statt, der Servodata GmbH. Und wir hören uns jetzt mal an, was passiert, wenn man da quasi anruft.
Willkommen beim Sperrnotruf 116116. Sind Sie Sparkassenkunde bzw. Kunde der Sparkassenfinanzgruppe? Dann drücken Sie bitte die 1. Sind Sie Kunde einer Bank? Drücken Sie bitte die 2. Wollen Sie EC-Karten, Maestro-Cards, Girocards oder Bankkundenkarten sperren? Wählen Sie bitte die 1.
Willkommen bei Ihrem Sperrservice für EC-Karten, Bankkunden und Sparkarten. Zu Ihrer Sicherheit wird dieser Anruf aufgezeichnet. Um Ihre Kartensperre durchführen zu können, benötigen wir unbedingt die Kontonummer oder die IBAN. Beachten Sie bitte, dass alle Karten zu Ihrem Konto gesperrt werden. Ausgenommen sind Kreditkarten. Zum Entsperren einzelner Karten wenden Sie sich bitte an Ihr Kreditinstitut. Ist Ihnen die 22-stellige IBAN bekannt? Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein.
Ja.
Bitte nennen Sie mir Ihre IBAN ohne die voranstehende Länderkennung DE.
Genau, die kommen jetzt natürlich nicht, die IBAN, aber grundsätzlich, ich glaube, das Grundprinzip dahinter ist klar. Man wird da so ein bisschen durch Sprachcomputer durchgeschleust, was es schon ganz spannend macht, weil man schon merkt, dass das verschiedene aneinander gekettete Sprachcomputer sind. Die Weiterleitung erfolgt da allerdings höchst automatisch. Da wird dann an entsprechende Banken das quasi übermittelt, die dann die Sperrung einleiten. Darüber hinaus ist ganz spannend, was wenige wissen, es gibt auch die sogenannte Sperr-App, die ist sowohl für Android-Telefone als auch für iOS verfügbar und bietet verschiedene Funktionen, die wir uns im Folgenden einmal kurz anschauen. Zum einen relativ spannend, wenn man diese App startet, dann kann man sie wirklich nur dann nutzen, wenn man auch die Nutzerbedingungen akzeptiert. Ansonsten, wenn man auf Ich akzeptiere nicht klickt, wendet sich die App direkt automatisch und ist wenig hilfreich. Ansonsten sieht man, dass man dort Karten sperren kann. Man kann wieder die 116 116 anrufen, da öffnet sich dann einfach die entsprechende App oder die entsprechende Applikation, die Telefone durchführt. Und es gibt den sogenannten Datensafe und einige Einstellungsmöglichkeiten. Der Datensafe ist tatsächlich relativ praktisch, weil man da eine entsprechende Karte hinterlegen kann. Und wenn es dann dazu kommt, dass sie abhanden kommt, geklaut wurde oder ähnliches, kann man quasi mit einem Klick oder einem Tipp sagen, dass diese Karte gesperrt werden soll. Ganz spannend ist, dass neben der IBAN auch die sogenannte Kartenfolgenummer, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen, gemanagt wird und das entsprechende Gültigkeitsdatum. So sieht eine entsprechende Sperre innerhalb der App aus. Man gibt dort die IBAN ein, pflegt entsprechend einige Dinge, muss dann auf Weiter klicken oder man kann seine Meinung auch ändern, laut dieser App zumindest. Das funktioniert auch. Soweit zu den zwei bisher Behandelten. Ansonsten im Jahr 2023 ist es natürlich extrem wichtig, sämtliche Arten von Technologien unterstützen. Deswegen gibt es tatsächlich ernsthaft auch noch das sogenannte Sperrfax. Insoweit ist es auch möglich, dort ein Fax an die 116 116 zu schicken und ich glaube, unten rechts sieht man auch ganz klein, es gibt noch eine alternative Nummer, warum auch immer, falls 116 116 nicht geht, kann man das Ganze auch darüber sperren lassen. Wenn wir uns das Ganze also mal anschauen, es gibt eine Person, die hat einen Kartenverlust, man kann dann entweder anrufen über die App oder eben per Fax dort eine Sperrung herbeiführen. Das Ganze wird übermittelt, läuft über Systeme von dem entsprechenden Verein 116 116. Und dann gibt es eine Übermittlung an die Banken, die dann wirklich in ihren Datenbanken quasi hinterlegen, hey, mit dieser IBAN, da soll gerade mal erstmal keine Karte möglich sein. Später, wenn man eine neue Karte zugeschickt bekommt, sprechen wir auch noch so ein bisschen drüber, dann gibt es da Möglichkeiten, dass quasi nur die eigene Karte wieder funktionieren soll. Dafür ist die gerade eben benannte Kartenfolgenummer relevant und wichtig. Das erstmal so ein bisschen als Systematik im Überblick. Grundsätzlich sehen die natürlich vor, dass man ein Smartphone besitzt, in dem Smartphone diese entsprechende Applikation installiert, also eine App, und dann über diese App an eine gewisse URL werden diese Dinge reportet. Wenn man sich dann etwas intensiver mit dieser Smartphone-App beschäftigt, merkt man eben, dass sie zu einer bestimmten URL eine Verbindung aufbaut und über diese URL eben entsprechende APIs erreichbar sind. Und wenn man dann mal nicht das Smartphone nutzt, sondern eben andere Mechanismen, hier jetzt mit verschiedenen Proxy-Lösungen, die quasi in Traffic intercepten gezeigt, dann hat man Möglichkeiten, da unmittelbar einzuwirken, sodass man gar nicht mehr durch einzelne Menüs durchgehen kann, sondern es gibt wirklich Endpunkte, wo man quasi unmittelbar eine IBAN gegenwerfen kann. Heißt also, wenn man jetzt jemanden hätte, der vielleicht keinen besonders positiven, sondern eher einen maliziösen Intent hat, also etwas Schaden anrichten möchte, dann könnte man quasi eine Art Massenspeicherung herbeiführen, indem man zahlreiche IBANs gegen diese Schnittstelle wirft. Das Ganze wird an Banken übermittelt. Kommt natürlich darauf an, wie geschickt oder ungeschickt man das Ganze tut. Ich sag mal so, die allermeisten Leute hier im Raum werden wahrscheinlich irgendwie eine Transaktion per IBAN an irgendeine andere IBAN gemacht haben. Und da ist vielleicht bekannt, dass man dann IBANs sehen kann. Sprich, wenn da solche Daten irgendwie publik werden, könnte man damit schon einiges an Problemen verursachen. Also quasi eine Art Massensperre. Wenngleich es natürlich sein kann, dass einzelne Banken irgendwie dann noch Mechanismen haben, wenn die sehen, pro Stunde gehen hier irgendwie 100.000 Sperrungen ein, sollte man hoffen, dass die da irgendwie drauf reagieren. Aber jetzt sind wir ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Eigentlich war unser Ziel, die Karte zu sperren. Die Karte ist gesperrt, also alles gut. Spannende Frage. Leider nicht so ganz, kann ich an dieser Stelle sagen, weil es beispielsweise auf der Sperrnotrufseite, aber auch in zahlreichen Foren im Internet eben Berichte gibt, wo Leute trotzdem noch Abbuchungen hatten. Und das ist darauf zurückzuführen, dass dieser Anruf bei der 116116 oder die Nutzung der anderen Möglichkeiten eben nur dazu führt, dass die ganz klassische Art der Girocard-Zahlung dort gesperrt wird. Nicht allerdings die elektronische Lastschrift, die wir uns gleich im Folgenden mal anschauen. Dafür muss man eine Kuno-Meldung durchführen. Kuno könnte jetzt ein Elefant aus Sri Lanka sein, ist es leider nicht, oder vielleicht gibt es da auch einen, der so heißt. Es könnte auch ein Panda aus China sein, ist es auch nicht, sondern es gibt das sogenannte Kuno-Sperrsystem. Und was das ist, schauen wir uns auch einmal ganz kurz an.
Nach dem Einkauf ist das einfach weg, das Portemonnaie. Schnell wird Caroline Bronner klar, es ist geklaut worden, inklusive der EC-Karte.
Daraufhin bin ich zur Bank, habe die Karten sperren lassen von meinem Bankberater und damit war die Sache eigentlich für mich erledigt.
Dachte sie zumindest, denn zwei Monate später bemerkt sie seltsame Abbuchungen von ihrem Konto. Verunsichert überprüft sie jede einzelne Buchung. Jemand Fremdes zahlt trotz Sperre vergnügt mit ihrer Karte, kauft für 180 Euro im Supermarkt ein. Caroline Bronner geht zur Polizei und erstattet Anzeige. Hier hört sie zum ersten Mal, dass die Sperrung bei der Bank alleine nicht reicht.
Das war natürlich ein Riesenschock. Ich hätte nie gedacht, dass trotz, dass ich meine Karte gesperrt habe, dass da noch etwas abgebucht werden kann.
Ein Irrtum, denn die Bank sperrt nur die Zahlungsvorgänge mit PIN-Eingabe. Zahlungen per Lastschrift, also mit Unterschrift, können weiter getätigt werden. Die Erklärung ist simpel. Das EC-Kartenterminal arbeitet je nach Geschäft mit zwei unterschiedlichen Systemen. Bezahlt der Kunde mit PIN-Eingabe, erfolgt direkt online eine Prüfung bei der Bank. Ist der Kunde zahlungsfähig, wird sofort abgebucht. Das lässt sich die Bank vom Handel ordentlich bezahlen. Bezahlt der Kunde jedoch per Unterschrift, erfolgt keine Prüfung durch die Bank. Die Unterschrift auf dem Kassenbon ist die Einzugsermächtigung. Der Handel hat keine Zahlungssicherheit, aber auch keine Kosten. Beim Lastschriftverfahren ist die Bank also nicht direkt beteiligt. Wird eine Karte bei der Bank gesperrt, wird diese Information nur für die PIN-Eingabe an den Handel weitergeleitet. Die Lastschrift ist der Bank egal. Trotz Sperre können Diebe also auf diese Weise weiter bequem einkaufen. Eine Sicherheitslücke zu Lasten der Kunden.
Banken sind sicherlich eher an dem PIN-Verfahren interessiert, weil es Gebühren bringt, weniger an dem Lastschriftverfahren, weil es keine Gebühren bringt und lästig ist, und nehmen dann auch in Kauf, dass der Kunde einen potenziellen Schaden und ein Sicherheitsrisiko hat.
Tatsache ist, seit 2006 leiten Banken nur noch die Information über gesperrte EC-Karten mit PIN-Eingabe an den Handel weiter. Die Folge? Zahlen mit der Unterschrift von Fremden ist für Diebe richtig einfach. Eine Sicherheitslücke, von der viele gar nichts ahnen. Um diese Sicherheitslücke zu schließen, haben sich Polizei und Handel zusammengetan und ein eigenes Sperrsystem entwickelt, genannt Kuno. Über die Polizei kann man da seine gesperrte Karte registrieren lassen. Sollte also dann jemand im Geschäft versuchen, mit der Karte zu bezahlen, erscheint dort die Meldung, Vorgang nicht möglich. Shoppen auf Kosten anderer, keine Chance. Bedeutet, egal ob Diebstahl oder Verlust der Karte, in beiden Fällen muss der Kunde zur Polizei. Die erledigt die Kuno-Sperrung.
Genau, den Beitrag können wir jetzt so ein bisschen entnehmen. Zum einen gibt es tatsächlich Fälle, wo Kriminelle offensichtlich das Ganze ausnutzen, gezielt eben per Lastschrift einkaufen. Es gibt übrigens Unternehmen, die ganz gezielt quasi noch Lastschrift einsetzen, eben um in dem Beitrag die angesprochenen Kosten gering zu halten. Gibt es auch entsprechende Datenbanken oder Informationen zu, wo man sowas herbekommen kann. Plus auf manchen Zahlungsterminals, da können entsprechende Anbieter auch auswählen, wie soll denn jetzt gezahlt werden. Da kann man beispielsweise dann auch die Lastschrift auswählen. Wir haben so ein bisschen gehört, das Kuno-System, dass das von der Polizei und dem Handel, offiziell da eben vom sogenannten EHI Retail Institute aus Köln, dem Deutschen Handelsverband und der Polizei betrieben wird. Hier sehen wir mal die entsprechende Startseite von Kuno. Und unten heißt es auch schon, mit dem Einrichten einer Kuno-Sperre sind Sie auf der sicheren Seite. Wie sicher diese Seite ist, gucken wir uns gleich nochmal etwas stärker an. Zunächst einmal noch, was Kuno überhaupt bedeutet, weil wir wissen jetzt, es ist kein Elefant, es ist kein Panda, sondern Kuno ist eine ganz einfache Abkürzung für Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr durch Nutzung nicht polizeilicher Organisationen. Also merkt euch das bitte, es ist schön, dass es eine Abkürzung gibt. Grundsätzlich, die Betreiber hatten wir gerade eben schon kennengelernt. Oben haben wir das Logo. Worum geht es? Um die Sperrung als oder für die SEPA-Lastschrift bzw. ELV als Abkürzung durch einen Eintrag in einer Sperrdatei. Es gibt entsprechende Testsysteme, die seit 2001 im Einsatz waren und nach dann eine Auswertung, spätestens seit einem Beschluss der Innenministerkonferenz aus dem Jahr 2005, wo eben absehbar war, dass Banken keine Meldung mehr an den Handel vornehmen. Insoweit musste da ein eigenes System geschaffen werden. Jährlich gibt es über 120.000 Sperrungen über dieses entsprechende System und technisch realisiert wird das eben von dem EHI Retail Institute aus Köln mit entsprechenden Dienstleistern im Hintergrund. An der Stelle sei noch wichtig erwähnt, die haben spannende Sticker, die man vielleicht auch schon mal an Kassen gesehen hat, weshalb das wichtig ist, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Grundsätzlich so ein paar Versprechen, die das System mit sich bringt. Eins hatten wir gerade eben schon gesehen. Mit der Einrichtung der Kundensperre sind Sie auf der sicheren Seite. Slogan auf deren Startseite. Dann ein gewisser Herr Schönbohm, der einen Sohn hat, der vielleicht auch mal irgendwo im Bereich Security tätig war. Der hat mal die Äußerung gemacht, dass es ein Beitrag zu mehr Sicherheit in unserem Land ist und dass das eben vor entsprechenden Betrügern schützt. Darüber hinaus ist es so, dass zum Beispiel das Handwerksblatt irgendwann mal gesagt hat, hey, das ist eine Maßnahme, um es effektiv sperren zu lassen. Und auch Kuno selber sagt, sie sind ein simples, aber wirkungsvolles Sperrsystem. Tatsächlich ist es so, dass Kuno in den letzten Jahrzehnten eine massive Wirkung gezeigt hat. Hier sieht man beispielsweise mit der blauen Linie, dass die Betrüge oder erfassten Fälle mit Lastschriftbetrug merklich zurückgegangen sind, auch aufgrund des Kuno-Systems. Und das ist, glaube ich, schon bemerkenswert. Hier sieht man insbesondere ab dem Jahr 2005, dass es massiv nach unten gegangen ist. Vorher gab es da quasi nicht solche Mittel. Insoweit ist das schon recht positiv historisch zu würdigen. Wenn man sich dann nochmal die Funktionalität anschaut, dann gibt es zum einen die Polizei. Tatsächlich ist es so, dass wenn man entsprechend sein Portemonnaie geklaut bekommen hat, dort eine Anzeige erstatten muss. Die nehmen dann die Meldung an das Kuno-System vor. Übermitteln dort also die zu sperrende IBAN bzw. früher Kontonummer und Bankleitzahl. Das Ganze wird dann übermittelt in die Sperrdatei, die dann ausgespielt wird an den Handel bzw. entsprechende Payment- und Zahlungsanbieter im Hintergrund, die das dann in Kassensystemen validieren, wo geschaut wird, okay, zahlt jetzt jemand mit einer solchen Karte, die gerade gesperrt worden ist. Es gibt also einen Abgleich und sofern in der Datei eine IBAN registriert ist und jemand mit einer Karte zahlt, wo das matcht, wird diese Zahlung, wie wir gerade eben im Beitrag gesehen haben, nicht zugelassen. Darüber hinaus, auch noch ganz spannend, gibt es einen sogenannten Self-Service, wo betroffene Personen in der Lage sind, Dinge zu tun. Wir sehen da auch schon Freischaltung der Meldung oder Meldung der sogenannten Kartenfolgenummer. Das ist dann relevant, wenn man eine neue Karte von seiner Bank erhalten hat. Wir sehen auch, dass drei Bundesländer sich dem nicht angeschlossen haben. Ich habe versucht zu ermitteln im Rahmen der Recherchen, weshalb das so ist bei diesen drei Bundesländern, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen. Ich konnte es tatsächlich nicht herausfinden. Vielleicht haben die sehr viel Ahnung von Security, aber vielleicht auch nicht. Schauen wir gleich mal. Also, wir haben gesehen, 116 eine Sperre durchgeführt, dann eine entsprechende Kuno-Sperre durchgeführt. Jetzt müssen wir eigentlich sagen, okay, man hat alles getan, man hat wirklich alles gesperrt. Leider auch mal wieder nicht so ganz, muss man an dieser Stelle sagen. Und weshalb, das schauen wir uns jetzt mal nach und nach etwas an. Denn ich habe einen 32-seitigen Report geschrieben, weil ich mir Kuno mal etwas genauer angeguckt habe. Ich bin auf verschiedene Sicherheits- und Datenschutzprobleme gestoßen und von denen schauen wir uns einige Auszüge einmal an. Grundsätzlich, wenn man über ein System stolpert, ist man natürlich in der Lage, sowas wie einen Portscan durchzuführen. Sprich, man schaut, was an Applikationen läuft denn da so drauf, was ist da über das Netzwerk erreichbar. Da sieht man zum einen Webports, zum anderen aber auch irgendwelche höheren Ports, wo teilweise Management-Schnittstellen drauf laufen. Auf dem Port 8172 läuft da offensichtlich auch ein Microsoft-Dienst, der folgendermaßen aussieht. Das ist eine sogenannte Interface-Seite zu einem MS-Deployment, sprich, da ist man in der Lage, mit Username, Passwort, mehr oder weniger Admin-Ausrollung vorzunehmen, weil man darüber Webpakete anstoßen kann. Ist schon nicht so ganz schön, das irgendwie so ins Internet zu stellen, aber eher ein Medium vor allen Dingen, sage ich mal, wo man sagen würde, hey, stellt da doch mal irgendwas vor. Im Rahmen der Recherchen habe ich dann mal versucht zu ermitteln, ist das eigentlich irgendwie ein Einzelfall. Spannend ist, dann bin ich auf so einen Stack Overflow-Kommentar gestoßen, wo auch jemand gesagt hat, hey, hier gab es neulich ein Security Review, da ist irgendwie ein Port erreichbar, der soll gar nicht erreichbar sein und können wir da irgendwie eine Allowlist vorpflegen? Es wäre schön, wenn wir das abschirmen könnten. Und wie geht denn das? Hat da jemand Tipps und Hinweise? Kamen ja mal durchaus Fragen auf Stack Overflow. Ganz spannend ist dann auch die Antwort, weil Leute haben dann einen Case bei Microsoft aufgemacht und Microsoft hat gesagt, das ist zu Kompatibilitätszwecken notwendig und manchmal ist es offen, manchmal ist es geschlossen und der Fix, den sie am Ende gefunden haben, ist einfach ganz oft neue Resource Groups, neue App-Pläne und entsprechend öfter diesen Service anzulegen. Sprich, have you tried turn it on and off again, ganz oft ausrollen, bis der Port entsprechend nicht mehr da ist. Gibt natürlich auch einen besseren Fix. Man kann einfach auch eine Firewall in Azure beispielsweise so konfigurieren, dass sie da vorgestellt wird. Müsste man natürlich bezahlen in dem Zusammenhang. Dann, wenn man auf der Seite sich weiter rumtummelt, ist mir schon relativ früh aufgefallen, dass entsprechende Google-Fonts eingebunden werden. Sprich, man lädt die Seite und ohne, dass man irgendwo draufklickt oder irgendwas tut, wird eine Verbindung zu Google hergestellt, muss man sich auch mal vor Augen führen, die Polizei nutzt quasi auch diese Seite, kommen wir später auch noch zu. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand mit einer Polizeibehörde irgendwie so eine Sperre durchführt, wird da erstmal ein Request zu Google gemacht, wird weder in den Datenschutzbestimmungen erwähnt, noch gab es in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung mit dem entsprechenden Cookie-Banner. Grundsätzlich gab es da im vergangenen Jahr schon entsprechend vom Landgericht München Urteile, die eben gesagt haben, Google-Fonts sind rechtswidrig, wenn es da keine Einwilligung gibt. Und es gab in dem Sinne keine Einwilligung, weil man nicht auf einen Cookie-Banner akzeptieren geklickt hat in dem Zusammenhang. Von daher, ja, schwierig. Nett finde ich, die Entwickler haben sich wirklich daran gehalten, das so zu fixen, wie man das fixt. Man löscht einfach nur die Google-Fonts. Schön ist aber, dass sie so ein bisschen als Relikt auch hinterlassen haben, dass es einen Kommentar gibt, der ist vorauskommentiert, man sieht ihn nur im Quelltext, aber da steht immer noch Google Fonts, habe ich heute Morgen zuletzt geprüft. Insofern bleibt das für die Nachwelt auf jeden Fall erhalten. Ansonsten hatte ich gerade eben schon erwähnt, dass Cookie-Banner ist durchaus ein bisschen fragwürdig. Zum einen ist es da unten auf der Seite platziert, kann man wahrscheinlich so machen. Eher interessant ist aber, wenn man sich mal anguckt, welches JavaScript dafür zuständig ist, gibt es da zum einen einen Encoding-Fehler und zum anderen merkt man auch, wenn man sich das durchliest, dass das eigentlich nur eine Anzeige auf der Webseite generiert und wenn man OK klickt, ist die erstmal weg und wirklich mehr passiert da nicht. Eigentlich ist ein Cookie-Banner so zu konfigurieren, dass entsprechende Ressourcen nicht nachgeladen werden, bevor man nicht etwas anderes quasi auf der Seite getan hat oder auf Akzeptieren oder Ähnliches geklickt hat. Spannend ist, wenn man dann mal die oberste Zeile hier nimmt, da steht ja sogar, von wem das ist, dann kann man da einfach mal nachgoogeln. Genau das habe ich mal hier entsprechend gemacht. Und der erste und der dritte Treffer sind eigentlich schon ziemlich eindeutig, wenn man sich damit beschäftigt, weil man da sieht, dass schon vor 5 Jahren Leute geschrieben haben, ey, das ist nicht so wirklich compliant. Es gibt da irgendwie GDPR, also die Datenschutzgrundverordnung, und dementsprechend sollte man das in dieser Form nicht nutzen. Auch auf GitHub gibt es einen entsprechenden Comment dazu, wo jemand sagt, dass es not legally valid anymore ist und verlinkt auch auf Reuters. Spannend ist, diese Kommentare gab es auch, als Kuno das schon irgendwie eingebaut hat. Ich weiß nicht, weshalb oder warum das irgendwie eingebaut worden ist, aber über die archive.org, also Internet Wayback Machine, war ich in der Lage eben zu sehen, seit wann gibt es dieses entsprechende Cookie-Banner. Also ja, nicht so cool, also mal entsprechend gemeldet. Dass da sowas vorliegt. Dann eher wieder Richtung Security. Spannend ist, es gibt ein Kontaktformular auf der Seite und da steht einfach drin, hey, Bankleitzahl, Kontonummer und Sperrbestätigungsnummer. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was da genau mit sich auf sich hat. Aber grundsätzlich ist das so ungefähr damit vergleichbar, wenn der Support sagt, ja, darf ich mal Ihr Kennwort haben, um Ihnen zu helfen. Problematisch, weil zum einen landet das in irgendwelchen Ticketsystemen bei dem entsprechenden Anbieter, wo irgendwie Leute drauf oder drankommen könnten. Und zum anderen macht man das einfach nicht, glaube ich, ist jedem hier im Raum klar, weil eben das Schutzziel der Nachvollziehbarkeit dadurch so ein bisschen verletzt wird. Es ist unklar, ob jetzt die einzelnen Personen dort irgendwie etwas erwirken oder ob das die Mitarbeiter von Kuno wären, wenn die tatsächlich diese Sperrnummer dort verwenden. Und wirklich spannend wird es dann, wenn man sich mal damit beschäftigt, was ist denn das überhaupt für eine Sperrbestätigungsnummer? Da findet man verschiedene Artikel und auch als ich bei der Polizei war, wurde mir einfach am Ende so ein Blatt überreicht und auf dem Blatt steht einfach eine Nummer drauf und die entsprechende IBAN. Das heißt, man bekommt es direkt in die Hand, der Polizist oder die Polizistin sieht das dann halt auch, hat vielleicht eine entsprechende Vertrauensstellung. Aber so muss man sich das vorstellen, man bekommt da quasi ein DIN A4-Blatt überreicht. Dann sehen wir schon beim entsprechenden Login, dass man in der Lage ist, Sperren aufzuheben und, kleines Detail, die ist fünfstellig, habe ich gerade eben noch nicht erwähnt auf dem Blatt, aber es gibt eine fünfstellige Sperrbestätigungsnummer und man kann sich mit der IBAN, die logischerweise auf jeder Girocard draufsteht, und mit der fünfstelligen Sperrbestätigungsnummer anmelden. So sieht ein entsprechender Request aus und ich war erstmal ganz beruhigt, weil vielleicht ist das zufällig, dass bei mir nur Nummern irgendwie draufstehen, vielleicht haben andere Leute auch noch Buchstaben oder was auch immer dazwischen und natürlich gibt es bestimmt ein Rate-Limiting auf dem Server, sodass so ein Request nicht einfach durchiteriert werden kann. Turns out, ich schmeiße das einfach in Intercepting-Proxy, also den entsprechenden Request, ersetze die Stelle, wo diese Sperrbestätigungsnummer zu der IBAN ist, lasse da mal ein entsprechendes Skript quasi laufen, in dem Sinne jetzt hier Burp als Tool, wo man einfach durchiterieren kann, welche Sperrbestätigungsnummern da stattfinden. Da habe ich jetzt 10 Requests pro Sekunde quasi einmal durchgeschickt und tada, am Ende haben wir einen Volltreffer, weil wir sehen, es gibt eine entsprechende ID, bei der die Länge kürzer ist als bei den anderen. Das liegt ganz einfach daran, dass die HTTP-Response dort anders ausfällt. Das ist also der zu der IBAN gehörige Sperrbestätigungscode, mit dem man sich dann einloggen kann. Dann sind wir jetzt also bereit für den Login. Wir versetzen uns einmal in die Täterposition. Jemand hat mir die entsprechende Girokarte geklaut und hat sich vielleicht mal hingesetzt und ein Skript geschrieben und die 5-stellige Sperrbestätigungsnummer ermittelt. Dann kommt man da rein, sieht die entsprechende Sperre und ist dann in der Lage, diese Sperre zu bearbeiten. Da gibt es einen Grund der Entsperrung, den man angeben kann, kann man auswählen. Ist auch ein bisschen interessant, was da teilweise für Sperrgründe drinstehen. Da hat sich vielleicht wer vertippt, falsche Kontonummer. Da hat sich vielleicht wer vertippt, falsche Bankleitzahl. Es kann auch sein, dass man Karten wiedererlangt, sprich, wenn die plötzlich im Briefkasten auftauchen oder man zu Hause irgendwie das Portemonnaie verlegt hat. Auch sowas wäre natürlich denkbar, sodass man dann dort eine Entsperrung einleiten kann. Spannend finde ich persönlich auch die Checkbox. Da steht da drin, bitte, ich bestätige, das sind meine Daten, ich will das wieder freischalten. Wie passen das mit dem Fehlgrund eigentlich zusammen, dass da ein Tippfehler drin ist? Dann dürfte man diesen Button niemals drücken. Wir haben aber gesehen, man kann unten den Button drücken, heißt, wir können SEPA-Lastschrift von dieser entsprechenden Karte durch wieder freischalten. Also unser Hauptziel quasi erreicht. Diese Sperrdatei wird typischerweise alle 24 Stunden im Handel quasi aktualisiert, teilweise auch schneller. Das heißt, wir haben da etwas unlocked. Dann kann man sich natürlich damit beschäftigen, okay, ist jetzt ganz spannend, wie kann man das denn ausweiten? Weil wir wissen jetzt, wir können eine beliebige IBAN nehmen mit 100.000 Requests bei einer 5-stelligen Sperrbestätigungsnummer und können dann gewissermaßen bruteforcen. Spannend ist, in Deutschland sind entsprechende IBAN 22 Stellen lang. Der Standard sieht eigentlich 34 mögliche Stellen vor. Und euch ist sicherlich bekannt, die Länderkennung, die entsprechende Prüfziffer und eine Bankleitzahl ist relativ predictable. Spannend wird es also eher hinten im Kontobereich. Auch da ist es so, dass viele Banken führende Nullen haben. Das heißt, wenn man sich da wirklich Mühe gibt, könnte man quasi mit so einem Vorgehen versuchen, alle Karten, die in dieser Datenbank stehen, zu entsperren oder zumindest erstmal die Sperrbestätigungsnummer zu ermitteln. Darüber kriegt man übrigens auch das Wissen darüber, welche Karten jetzt in dieser Datenbank gesperrt sind. Ist eher ein theoretisches Vorgehen, weil man, je nachdem, wie viel Power man dahinter setzt, eben ja sehr, sehr viele Requests durchführen muss. Trotzdem durchaus denkbar, wenn man zum Beispiel ganz gezielt Kunden einer Bank angreift, dass man dann die entsprechenden IBANs dort nimmt. Interessant ist auch, so ein Kuno-Check, was kostet der eigentlich? Hier habe ich mal von PayOne, einem großen Zahlungsdienstleistungsanbieter, mitgebracht, was das kostet, sich gegen eine Kuno-Liste und Ähnliches abgleichen zu lassen. Bei jeder Zahlung, je Vorgang kostet das ungefähr 5 bis 9 Cent. Habe ich kurz überlegt, okay, mache ich ein neues Side-Business auf und mache immer 100.000 Requests, um das ebenfalls zu validieren und nehme dafür 5 Cent. Habe ich mal lieber nicht gemacht. Wäre aber durchaus denkbar an der Stelle. Dann habe ich mir die Datenschutzbestimmungen angeschaut, weil ich natürlich gesagt habe, hey, irgendwie sind die ein bisschen alt. Da stand irgendwas von 2018 oder so drin, ganz unten beim Stand. Und zum anderen ist mir aufgefallen, die haben in der Version vorher geschrieben, dass personenbezogene Daten entsprechende Daten sind, die mit dem Namen gespeichert werden. Was irgendwie auch nicht so stimmt, weil personenbezogene Daten, ist hier jetzt auf der rechten Seite schon richtig korrigiert, sind eben Daten, die personenbeziehbar sind. Und eine IBAN ist in der Regel personenbeziehbar, weil die eben einer Person zuordnenbar ist. Spannend ist dann auch, dass hier unten steht, das EHI verkauft ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte. Mir ist dann mal so aufgefallen, die haben den Satz irgendwie in der neuen Fassung rausgenommen, wo ich dann mal gefragt habe, okay, wieso habt ihr diesen Satz rausgenommen? Da haben die gesagt, Moment, wir haben den woanders unterformuliert. Da steht jetzt nämlich tatsächlich, ansonsten erfolgt keine Weitergabe und kein Verkauf ihrer bezogenen Daten an Dritte. Aber spannend ist nur, es gibt auch so ein Händler-FAQ und da steht zum Beispiel drin, was kostet mich die Kuno-Anbindung als Händler? Wenn man unter 75 Millionen Euro Umsatz macht, kann man dafür eine feste Jahrespauschale von 120 Euro sich anmelden. Ich habe mal versucht, mich da anzumelden, irgendwie haben die das bei mir abgelehnt. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Auf jeden Fall ist es so, dass, ich bin kein Jurist, aber für mich sieht das schon so aus, wenn man Geld bezahlt, dass man Zugang zu Daten hat, dass die dann Daten verkaufen. Und wenn man sich auch mal so anguckt, so ein paar Namen stehen nämlich auf der Seite, auch in dem entsprechenden FAQ, da sieht man, dass ein paar Netzdienstleister und Finanzdienstleister da eben angeführt sind. Da sind auch einige sehr vertrauenswürdige Unternehmen bei, die zum Beispiel auch Bonität Identitätsprüfung durchführen. Und ich will jetzt hier keinen Verdacht in den Raum stellen, aber es wäre vielleicht spannend zu wissen, wer verliert denn wie oft seine Karte und wie riskant ist denn so eine Person, die irgendwie ganz oft ihre Karte verliert. Grundsätzlich haben die aber gesagt, dass dort vertraglich zugesichert ist, dass die Daten nur für diesen Zahlungszweck verarbeitet werden. Daraufhin habe ich mal geschaut, was gibt es denn so an spannenden Datenschutzrechten, die man so als betroffene Person hat. Da gibt es Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung, wo man das Recht auf Auskunft hat. Also was tun die mit den Daten? Da gibt es eine ganz tolle Webseite, datenanfragen.de, wo man relativ simpel sich sowas generieren lassen kann, noch ein bisschen anpassen kann. Das ist ganz einfach ein Betroffenheitsrecht, was hier ausgeübt wird. Nach Artikel 15 hat man das Recht zu erfahren, wer eigentlich da die Daten hat, welche Daten die haben und an wen geben die die Daten entsprechend weiter. Habe ich mal rausgeschickt. Erste Response, die ich bekommen habe, ist, sorry, wir müssen wissen, dass du wirklich du bist. Deswegen sag uns mal die letzten zwei Ziffern der Sperrbestätigungsnummer. Da so ein bisschen als Ergänzung. Wir haben ja gerade eben, und das war wirklich vor dieser Anfrage, den schon übermittelt, dass man eigentlich jede Sperrbestätigungsnummer beliebig ermitteln kann. Von daher ist das jetzt nicht die beste Art, jemanden zu identifizieren, diese Sperrbestätigungsnummer da quasi zu nutzen. Nächste spannende Response, sogar erst vor wenigen Tagen, ist dann gewesen, die haben nochmal eingeräumt, ja, für 120 Euro kann man sich da anschließen, aber sie verkaufen weiterhin keine Daten. Und noch spannender ist, sie möchten mir nicht sagen, an welche Unternehmen das weitergeleitet worden ist. Also ihr seht unten den Satz, den habe ich auf der nächsten Slide auch nochmal etwas größer. Aus Sicherheitsgründen, um eine Betrügsverwendung zu verhindern, können wir Privatpersonen nicht über die Namen der angeschlossenen Händler informieren. Das ist quasi deren Aussage. Sie sagen, ja, wir haben Daten, das ist in dieser PDF-Datei im Anhang. Wir können aber nicht sagen, wohin das irgendwie weitergeleitet wird. Dann denke ich mir so, okay, die haben aber einen Sticker rausgegeben, wo das bei den ganzen Händlern irgendwo an die Kassen geklebt wird. Also irgendwie wollen die eigentlich schon, dass Leute das wissen oder sehen oder sollen nur die Täter das wissen oder sehen. Bisschen unschlüssig. Was man hier grundsätzlich sieht, ist, dass eben deren Sicherheitsgründe gegen meine betroffenen Rechte stehen. Und deswegen würde ich gerne mal eine kleine Umfrage hier im Saal machen, wie ihr das beurteilt. Wer wäre denn dafür, dass die Sicherheitsgründe überwiegen, sprich, dass sie nicht offenlegen sollen, welche Unternehmen das Ganze erhalten oder empfangen? Es gibt wenig bis keine Meldung, das vielleicht soweit in den Stream gemeldet. Dann einmal die zweite Frage, wer wäre denn dafür, dass Unternehmen die Betroffenheitsrechte erfüllen sollen und Auskunft darüber geben sollen, wohin entsprechende Daten fließen? Bitte auch da mal kurz eine Meldung. Da gibt es sehr viele Meldungen. Insofern werde ich mal schauen, wie ich mich da in den nächsten Wochen vielleicht meine Aufsichtsbehörde in NRW oder ähnliches dafür wende. Es gibt noch mehr zu entdecken. Es gibt ein Admin-Portal, unten erreichbar, Admin, Login, Passwort. Mir ist bis heute nicht ganz klar, wie sich die Polizei da einloggt, weil das haben die in separaten Raum gemacht, was vielleicht auch ganz gut ist. Auch da ist spannend, wie werden die Passwörter an die Polizeibehörden verteilt, ist mir nicht klar. Ich hoffe, das ist irgendwie postalisch oder zumindest irgendwie verschlüsselt oder sicher und nicht irgend so ein einfaches Passwort. Und ich hoffe, dass da vielleicht auch ein zweiter Faktor ist, aber ich weiß es nicht. Falls ihr da mehr wisst, sagt mir gerne mal Bescheid. Ansonsten die Übermittlung der Sperrdatei, auch das steht in den Datenschutzbestimmungen, die erfolgt natürlich signiert und verschlüsselt. Auch da wird mich stark interessieren, wie signiert und verschlüsselt findet das Ganze denn statt. Also falls da Leute Hinweise haben, auch da gerne melden. Es gab noch ein paar weitere Problemchen, die sind jetzt aber leider zu lang oder zu groß für den Talk, deswegen gehe ich da mal rüber. Es gab Probleme bei der Transportverschlüsselung, HSTS war nicht gesetzt, es gab Informationen im Serverheader, die man sehen kann, es gab zahlreiche outdated JavaScript-Bibliotheken, alles Dinge, die nicht schön sind. Dann habe ich mal ein Logo mitgebracht. Oh, das ist noch das falsche Logo. Ich habe ein besseres Logo mitgebracht. Das Giro-Day-Logo, nicht zu vertauschen mit dem Zero-Day. Ihr könnt jetzt nämlich alle auf giroday.de gehen und euch den Bericht einfach anschauen. Den Bericht einfach anschauen. Falls euch technisch also interessiert, was gibt's da oder gab's da für Lücken, könnt ihr euch das in Ruhe nochmal durchlesen auf 32 Seiten. Und ich habe auch auf der Webseite einen Sticker verlinkt. Falls ihr selber diesen Sticker ausdrucken wollt und im Handel irgendwo abgeben wollt, auch das könnt ihr gerne tun. Grundsätzlich trotzdem an dieser Stelle einen herzlichen Dank an das EAI, den Deutschen Handelsverband und die Polizei, weil die sich schon sehr professionell darum gekümmert haben. Die haben die Meldung entgegengenommen. Die Google Fonts beispielsweise waren nach kurzer Zeit, also wenigen Tagen, von der entsprechenden Website entfernt. Auch das Bruteforcen der Sperrbestätigungsnummer ist nicht mehr möglich. Auch das wurde sehr schnell beseitigt. Das heißt, grundsätzlich ist das schon ein funktionierendes und solides System, was da eingesetzt wird. Genau, auch mal einen Applaus wert. Dann noch ein kleiner Fun-Fact, wie entsprechende Buchungen quasi niedergeschrieben werden und vermerkt werden. Das sieht man hier so ein bisschen, die Zahlungsart, Terminal-ID, Datum, Uhrzeit, Autorisierung, also wurde das über Magnetstreifen oder Chip ausgelesen und die sogenannte Kartenfolgenummer. Was fällt auf? Die ist einstellig. Heißt, bei Kuno beispielsweise ist es so, man soll ja diese Kartenfolgenummer dort angeben, damit alle anderen Karten außer die entsprechende eigene überhaupt noch irgendwie benutzt werden kann. Wenn ihr allerdings mehr als 10-mal eure Karte verliert, dann seid ihr de facto nicht mehr sperrbar, beziehungsweise seid ihr einfach dauerhaft gesperrt. Also bitte nicht 10-mal die Karte verlieren oder dann müsst ihr die IBAN wechseln, weil ihr die Karte 10-mal verloren habt an der Stelle. Ansonsten vielleicht noch ein paar interessante Visionen oder Forderungen, weil ich finde es ziemlich uncool, dass es eigentlich zwei Systeme gibt und Bürgerinnen und Bürger wissen müssen, dass sie sich irgendwie an zwei Stellen wenden müssen. Wir haben im Videobeitrag gesehen, dass das nicht alle Personen wissen und auch diese verschiedenen Voice-Computer sind da jetzt nicht so ganz optimal für ja, jede Person, sage ich mal, geeignet. Grundsätzlich wäre es schön, wenn es eine zentrale Meldestelle gibt, wo alle Zahlungsarten darüber gesperrt werden können. Das wäre, glaube ich, zivilgesellschaftlich eine sinnvolle Forderung. Das Ganze sollte transparent und nachvollziehbar sein, im Optimalfall Open Source, sodass man beispielsweise Sicherheit sicherstellen kann. Die Finanzierung sollte nachvollziehbar sein. Bis heute ist mir nicht ganz klar, wie sich Kuno finanziert, ob das wirklich nur diese 120 Euro sind und da sehr, sehr viele Händler hinterstehen oder ob da noch andere Gelder genutzt werden. Und das Ganze sollte natürlich sicher und auditierbar sein. Dann kommt es auch nicht zu solchen Problemen, wie wir das gerade eben gesehen haben. Kleiner Call to Action noch an euch. Informiert euch selber und andere darüber, dass alle Zahlungsmethoden in irgendeiner Art und Weise gesperrt werden. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass Sperrungen besser durchgeführt werden können, also nicht in verschiedenen Systemen, weil das bei sowas einfach nicht sinnvoll ist. Ein paar Wikipedia-Artikel bräuchten mal ein Update, zum Beispiel 116, 116, das sind zwei, drei Sätze, die da stehen. Auch das Kuno-Sperrsystem klingt sehr positiv, dieser Wikipedia-Artikel. Keine Ahnung, wer den mal geschrieben hat. Und grundsätzlich nutzt Zugriffe auf Systeme, um diese eben zu verbessern. Das war es soweit an dieser Stelle. Hier seht ihr noch ein Facepalm-Selfie von einem anderen Kongress. Und ich danke euch herzlich, dass ihr heute dabei wart.
Also mal ernsthaft, ich dachte, die Security Nightmares kommen erst noch. Also, wir haben richtig viel Zeit für Fragen, knapp 20 Minuten, also bitte an die Mikrofone. Gibt es Fragen aus dem Internet? Dann fang mal an.
Ja, genau. Also die eine Frage aus dem Internet war, wie das denn mit europaweiter Zahlung aussieht. Wird da auch Lastschrift genutzt oder ist das über die PINs abgedeckt? Und falls da Lastschrift genutzt wird, wird das von Kuno irgendwie gemacht?
Grundsätzlich ist Kuno ein deutsches System, also für Deutsche-Girokarten gedacht. Das ist insofern nicht international. Auch der Anschluss, das wurde mir auch in der entsprechenden Datenauskunft dort übermittelt, ist ausschließlich von deutschen Handelsunternehmen quasi. Insofern, nein, ist kein internationales System, rein auf Deutschland bezogen.
Aber wird grundsätzlich Zahlungen mit Karte per Lastschrift international gemacht oder gibt es das gar nicht?
Es gibt eine ganze Reihe an Sperrsystemen. Hier war jetzt quasi der Fokus so ein bisschen auf Deutschland. Müsste ich mir aber selber nochmal genauer anschauen, ob es da international vergleichbare Systeme gibt. Ich denke mal schon, dass man daran Grundinteresse haben sollte, ja.
Ach so, eine Kleinigkeit noch. Wenn sich Frauen melden möchten, lasst sie bitte an den Mikrofonen vor. Ihr Männer springt immer so schnell an die Mikrofone, die Armen haben gar keine Chance. Aber jetzt erstmal Nummer zwei.
Ist das eigentlich eine andere Lastschrift als die übliche Lastschrift? Kann man da nicht einfach widersprechen innerhalb von 12 Monaten und das dann zum Problem des Händlers machen?
Man kann 8 Wochen nachdem Sachen vom Konto abgebucht werden, Dinge zurückbuchen, das ist richtig. Man hat natürlich trotzdem erstmal, wie im TV-Beitrag gesehen, sehr viel Ärger, sehr viel Zeit, die man darauf verschwendet, seine Gelder da irgendwie wiederzuholen. Aber ja, das ist in dem Sinne ein Händlerproblem, weil es korrekt ist, dass die Ware, wenn sie denn mit betrügerischen Absichten gekauft wird, dann den Laden verlassen würde. Der Schaden, wenn man das Geld sich entsprechend zurückbuchen würde, liegt dann bei dem Händler, weil die Ware weg ist und möglicherweise irgendwie bei den Banken, falls das Geld irgendwie zwischendurch abgehoben worden ist, was da übermittelt wurde. Genau.
Nummer 1 bitte.
Ja. Du hast da mit Nmap die Domain, glaube ich, gescannt. Kann man das ja einfach machen oder muss man da aufpassen?
Man sollte immer aufpassen, egal was man tut. Aber ja, man kann grundsätzlich das noch abscannen. Ich glaube, ein paar Ports sind auch noch offen.
Ja. Okay, gut, danke.
Nummer 2 bitte.
Ein bisschen eine Folgefrage zum Thema Rückbuchen von Lastschriften. Das ist ja was, was im Zweifelsfall meine Bank Arbeit kostet, also Geld kostet. Und wir reden ja von ein paar hunderttausend Kartensperrungen im Jahr, nur in Anführungsstrichen. Warum hat die Bank nicht Interesse daran, einfach die Sperrinformation, die sie ja selber vorliegen hat, entweder ins Kuno-System zu übertragen oder den Händlern weiterzugeben, einfach um diese Kosten zu sparen?
Ja, früher war das tatsächlich mal der Fall. Also da war das zentraler geregelt. Allerdings haben Banken nicht so gern dieses Lastschriftverfahren, weil die da kein Geld dran verdienen, sondern die verdienen primär Geld über diese Giro-Abbuchung, sage ich mal, über das normale Zahlungssystem. Da machen Banken Geld mit. Die haben eigentlich Interesse daran, dass es gar kein entsprechendes Lastschriftverfahren mehr gibt. Und haben dann damals entschieden, okay, wir melden es einfach nicht mehr weiter. Was aus Verbraucherinnen und Verbrauchersicht eben super suboptimal ist und für den Handel auch. Aber solche ja, Möglichkeiten haben die da eben, darauf einzuwirken.
Eine Frage aus dem Internet, bitte.
Ja, weißt du, wie viel oder wie hoch der Anteil im Handel ist, die Kunden nutzen? So?
Da gibt es Artikel zu. In diesem Artikel steht dran, dass über 90% der Händler das nutzen. Wobei mir da ein bisschen unklar geblieben ist, ob das die Händler sind, die auch wirklich das elektronische Lastschriftverfahren nutzen. Wir haben ja die Statistiken gesehen. Eigentlich sind das nur noch rund 6% der Zahlungen, die darüber stattfinden. Manchmal ist man sich, wie gesagt, auch nicht darüber bewusst, dass man zum Beispiel kontaktlos zahlt und dann ist das im Hintergrund doch auch eine Lastschrift, die dort stattfindet. Grundsätzlich gibt es halt diese 90%, die da im Raum stehen. Mich würde es auch interessieren. Ich wüsste ja gerne, an welche Unternehmen meine Daten da quasi weitergegeben worden sind. Weiß ich de facto gerade nicht. Ich werde aber dranbleiben, sofern ich rausfinde, welche Unternehmen diese Daten erhalten. Wüsste ich vielleicht auch, wie viele das nutzen in dem Sinne, ja.
An Mikro 1, bitte.
Ja, danke. Also zum einen ist die Frage, die ich habe, gilt es auch für die Girocard digital, was du jetzt getestet hast? Also quasi das Apple Pay, Google Pay, Pendant?
Das, ich sag mal, kommt darauf an, weil die ja teilweise so Bundle-Funktionen haben, also teilweise sogar auch Kreditkartenfunktionen so ein bisschen mit drin in diesen moderneren Karten. Ab 2027 wird das eh nochmal eher in diese Richtung gehen, weil die klassischen Maestro-Karten quasi abgekündigt werden. Grundsätzlich, wenn die Lastschrift können, ist das aber auch so, ja. Also es betrifft die genauso, weil aus der Karte wird ja rein ausgelesen aus dem Chip oder aus dem Magnetstreifen, okay, welche Bankverbindung ist denn das? Und dann wird da ein Lastschriftmandat drauf aufgeführt, ja.
Okay, danke. Nummer 2, bitte.
Ich wollte kurz fragen, ob man nicht allgemein oder ob es Sinn machen würde, dass man allgemein die Zahlungen mit Unterschrift sperrt bei den Karten, weil ich kann mich nicht erinnern, wann ich das zuletzt gemacht hatte.
Genau, man kann mehrere Gründe haben. Zum einen ist es so, dass man beispielsweise dann die Möglichkeit hat, per Lastschrift oder Unterschrift zu bezahlen, wenn man beispielsweise ganz oft in den Laden da war, weil die steigen dann von dem sicheren Verfahren eher auf das unsichere Verfahren zurück. So ein gewisser Trust-Faktor ist dabei. Es gibt bestimmte Läden, die das sehr stark noch einsetzen. Vielleicht bist du da also nicht so unterwegs oder zahlst kontaktlos und bekommst gar nicht mit, dass das eigentlich eine Lastschrift ist. Es gibt immer wieder Debatten, das Lastschriftverfahren grundsätzlich abzuschaffen, weil es als relativ alt und unsicher gilt. Aber bisher erfreut sich der Handel weiterhin, wenn sie kostenlos das durchführen können. Die anderen Zahlungsmechanismen kosten eben relativ viel Geld für den Handel.
Nummer 1, bitte.
Ich hatte jetzt noch die Frage, es gibt ja auch andere Anlässe, eine Karte zu sperren. Also wenn ich zum Beispiel nicht zahlungsfähig bin, sehe ich das richtig, dass die Banken das auch das nicht nutzen, sozusagen, um dem Handel mitzuteilen, wenn sie Karten sperren, weil sie nicht zahlungsfähig sind? Lassen Sie da auch den Handel quasi ins Messer laufen?
Spannende Frage, weiß ich gar nicht konkret, müsste ich mir noch mal mehr anschauen, aber ist wahrscheinlich ein valider Hinweis, dass man mal schauen kann, aus welchen Gründen sperrt man denn wie welche Karten. Kann ich ad hoc leider jetzt nicht direkt beantworten.
Und andererseits, falls dasselbe System dafür benutzt wird, kann man eben rausfinden, wenn man die IBAN vom Nachbarn zum Beispiel kennt, ob der gerade pleite ist.
Ja, das ist eher grundsätzlich so, dass wir gesehen haben, die Information, wenn jetzt jemand seine Karte verloren hat, ist wahrscheinlich auch nicht das Schönste, was man verkünden kann. Plus, wir hatten ja auch gesehen, dass Unternehmen, die zum Beispiel auch Scoring und ähnliche Mechanismen anbieten, auch diese Daten erhalten, wo das schon so ein unsicheres Gefühl da lässt, was machen die denn wirklich mit den Daten? Die Schriftlage ist da eigentlich klar, also sie dürfen die Daten nur für diesen einen Zweck verwenden, aber möglicherweise gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, sag ich mal.
Gibt es noch Fragen aus dem Internet? Dann bitte.
Ja, weißt du, ob es Banken gibt, die elektronische Lastschrift vielleicht gar nicht erst unterstützen und dann kann man einfach so eine nutzen?
Boah, spannend. Wäre mir nicht bekannt. Das Spannende ist auch bei Kuno ist, man kann sich da nicht präventiv sperren lassen. Also mir hatten auch im Vorfeld des Talks Leute geschrieben und gesagt, boah, Lastschrift ist ja super schlecht. Ich unterschreibe extra nicht meine Girokarte auf der Rückseite, damit niemand meine Unterschrift irgendwie faken kann und so. Aber mir wäre es nicht bekannt, dass man Lastschrift komplett ausschließen kann. Vielleicht gibt es da irgendwelche Spezialbanken oder wenn man nur noch Kreditkarten nutzt, die eh andere Mechanismen oder auch andere Probleme sicherlich haben, dass man dann nicht mehr von dem Lastschriftverfahren abhängig ist. Aber genau, mehr kann ich da gerade nicht zu sagen.
Die Nummer 1, bitte.
Servus. Ich habe mein Konto seit 25 Jahren, gefühlt die fünfte Karte. In 25 Jahren ist mein Konto quasi nicht mehr sperrbar.
Ja.
Also es läuft ab. Ich habe ein Ablaufdatum für ein Konto und muss mir eine neue Bank suchen oder eine neue Konto.
Ja, das ist richtig. Aus meiner Sicht ist das richtig. Vielleicht wird der Standard bis dahin geändert und es gibt zweistellige Möglichkeiten, das zu sperren. Aber ich wünsche dir viel Erfolg, dass deine Karte nicht so oft abhanden kommt in Zukunft. Genau.
Danke.
Nummer 2, bitte.
Hast du die Sicherheit der App auch irgendwie überprüft?
Du meinst jetzt die Sperr-App von 116.116 wahrscheinlich?
Ja, genau.
Die habe ich mir mal ein bisschen anguckt. Die haben da auch durchaus Security-Mechanismen im Einsatz. Die App selber macht eigentlich einen ganz plausiblen Eindruck. Es geht halt eher um die Backend-Systeme da, die auch auf Windows betrieben werden. Auch da kann man Port-Scans machen. Da will ich an dieser Stelle allerdings nicht zu viel drüber verraten, weil mir das Missbrauchspotenzial da doch recht hoch erscheint.
Einmal noch aus dem Internet, bitte.
Ja, das ist nur so eine Niedrigprioritätsfrage. Warum war auf dem Scan UPnP offen?
Spannende Frage, kann ich nicht direkt beantworten, aber schaut euch das gerne an und schreibt mir eine E-Mail, falls ihr da Dinge entdeckt, sonst, weiß ich nicht. Also ich habe mir einiges an Ports da angeguckt, das sind schon teilweise auch Management-Ports, die auch nicht so im Internet hängen sollten. Also gibt es noch weiteren Optimierungsbedarf, sage ich mal.
Nummer 1, bitte.
Ja, hallo, danke für den schönen Beitrag. Du hast gesagt, von der EEC-Karte auf die Girokarte gab es den Umstieg und da kommt noch mal was in der Zukunft. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass es ein sogenanntes Co-Badging gibt. Also die Karten, die wir üblicherweise in Deutschland kennen, sind Girokarten innerhalb von Deutschland und Maestro-Karten innerhalb von Europa. Da findet die Zahlung dann über das Maestro-System statt, was von Mastercard betrieben wird. Zukünftig ist es so, dass es dieses Maestro-System nicht mehr geben wird, sondern insbesondere Visa und Mastercard gehen gerade auf die deutschen Banken zu und sorgen dafür, dass es in dem Sinne nicht mehr die Maestro-Card gibt, sondern zukünftig heißt sie dann Girocard, gebundelt mit zum Beispiel Master- oder Visa-Card. Das wird definitiv geschehen, kann man sich bei seiner eigenen Bank auch informieren und dann teilen die einem mit. Wir arbeiten zukünftig zum Beispiel mit Visa zusammen oder eben mit Mastercard. Aber Maestro-Karten haben ab 2027 das Zeitliche gesegnet. Dementsprechend werden auch keine Karten derzeit mehr ausgestellt, die überhaupt noch länger haltbar sind in dem Sinne.
Danke.
Und die letzte Frage an Mikro 1, bitte.
Ja, ich hätte eine hübsche Idee für eine DDoS-Attacke, nämlich aus anderen Informationen weiß ich, dass wenn ein Zahlungsdienstleister der Lastschriften einzieht, was ja in dem Fall die Zahlungsdienstleister des Handels sind, also wenn man seine Karte einfach nur so sperrt und dann eben andere Lastschriften hat, von Kriminellen eventuell, und die dann zurückruft, und das passiert sehr oft, dann muss sich der Zahlungsdienstleister gegenüber den Banken erklären, warum er denn jetzt so oft kriminelle Lastschriften machen muss. Hast du da irgendeine Überlegung dazu, was man da als Community vielleicht machen könnte?
Das hört sich schon relativ destruktiv an, sage ich. Insofern habe ich da jetzt erstmal keine weiteren Gedanken, oder ich habe viele Gedanken, aber ich werde sie lieber nicht hier öffentlich aussprechen, sage ich mal. Aber es gibt da viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Ja.
Oh, noch einer aus dem Internet?
Genau, hier noch eine letzte. Du hattest ja gezeigt, dass das Kuno irgendwie bei Azure gehostet wird. Das ist ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen problematisch, so mit US-Servern. Stand da was in der Datenschutzerklärung dazu oder machen die es auch einfach so?
Nee, steht nichts in der Datenschutzerklärung zu. Auch ein guter Hinweis. Die haben mir in der Datenauskunft eigentlich bestätigt, dass da keine Daten an internationale Organisationen gehen in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ja, ist Microsoft definitiv eine internationale bzw. US-Organisation und könnte auch problematisch sein, ja.
Einen herzlichen Dank, Tim Philipp Schäfers. Einen großen Applaus bitte.